AK.
Yes, Tommy.
Herzlich willkommen in Stuttgart. Wir schreiben den 28. Juni. 14 Grad.
Ja, wunderschön.
Juli. Verzeihung, 28. Juli. 14 Grad. Ich bin heute Morgen tatsächlich mit einer Jacke rausgegangen. Man mag es nicht glauben. Für dich natürlich noch krasser, weil du ja jetzt mittlerweile schon in Dubai lebst und gar nicht mehr in Deutschland. Mhm. Aber du bist gestern aus Duisburg hergekommen. Und wenn ich so an dich denke, dann denke ich an Entertainment, ja, in jeglicher Hinsicht. Denn rückblickend betrachtet, deine Story könnte krasser, glaube ich, gar nicht sein. Von Boyband-Mitglied in einer Castingshow, die erste Castingshow in Deutschland eigentlich. Also ich erinnere mich noch, in meiner Jugend war Popstars, ja, wo du zu Teil von Overground, der Band, wurdest, war das die erste Castingshow damals. Mhm. Und deine Reise ging raus aus dem Künstlertum, rein ins Unternehmertum. Dann bist du auch noch Papa, also da ist wirklich unfassbar viel passiert. Und wenn ich so ein bisschen deine Vita lese und jetzt so normaler Mensch bin, dann denke ich so, ey, das, was der Typ macht, der muss ja irgendwie so Musikwirtschaft oder so studiert haben, ja, und irgendwie Gymnasiast und von der Schule abgegangen sein und sagen, hey, ich will irgendwas mit Musik machen später, Musikmanagement etc., Events veranstalten, Agentur gründen. Der muss irgendwas studiert haben. Der muss irgendwie Musikwirtschaft oder Ähnliches studiert haben. Wie sah denn dein Studium eigentlich aus so auf dem Weg in der Entertainment-Branche?
Ja, erstmal freut es mich, heute hier zu sein. Mein Studium sah so aus, dass ich von der Realschule auf die Hauptschule geflogen bin und dann da irgendwann mal meine Quali zum Realabschluss gemacht habe. Und das war's. Also ich habe keinen Abschluss. Ich habe eine kleine Mini-Ausbildung als Reiseleiter damals gemacht. Und also es war so eine 6 Monate Kurzausbildung irgendwie. Und sogar da wurde ich rausgezogen, weil das so genau in der Zeit war, wo ich zum Casting gegangen bin. Und mich dazu entscheiden musste, halt zum Recall zu gehen, anstatt jetzt weiter am Ende des Tages die Ausbildung weiterzuführen. Aber habe trotzdem den Abschluss gekriegt, weil die haben sehr gutes Verständnis dafür gehabt. Und das war's. Also ich habe nichts studiert. Ich habe am Ende des Tages nur durch die Erfahrungen und durch die Liebe zur Musik, glaube ich, das geschaffen, was ich heute geschaffen habe.
Jetzt muss man dazu sagen, wie man ja unschwer erkennen kann, bist du jetzt kein typischer Deutscher, ne, vom Look her.
Ach Quatsch, sondern,
also du siehst nicht aus wie der typische Michael, ja. Sondern du bist ja ausländischer Herkunft. Mhm. Mama ist aus Palästina, wenn ich es jetzt richtig zusammen
Nee, oder? Also ich bin in Deutschland geboren. Also eigentlich bin ich Deutscher, ja.
Ja.
Aber Mama ist aus dem Libanon.
Mama aus dem Libanon.
Genau, und Papa ist aus Palästina.
So rum. Ich habe es heute Morgen noch versucht, so war das jetzt Mama oder Papa. Mhm. Das heißt, du hast ja Migrationshintergrund.
Ja.
Und ich habe ja auch Migrationshintergrund. Mhm. Und jetzt bist du ja einen Weg gegangen, der wahrscheinlich für deine Eltern völlig unverständlich war.
Ja, unverständlich, jein. Also sie haben Verständnis dafür gehabt, also vor allem, also mein Vater hatte schon Verständnis dafür gehabt, er war da ein bisschen entspannter. Ich meine, ich bin Scheidungskind, ne? Ich habe 3 Geschwister und meine Eltern haben sich halt zu Teenagerzeiten schon relativ früh scheiden lassen, was eine Situation oder einfach ein Moment, der sehr schwer war für mich und für meine Geschwister. Und ich bin ja erst vor einem Jahr ausgewandert und das nicht halt, weil ich jetzt irgendwie 2-mal in Dubai war und sagte, hey, geil, keine Steuern und alles mal rüber und ich werde jetzt irgendwie Food-Influencer oder whatever, sondern ich bin seit 12 Jahren im Hin- und Her-Pendeln geschäftlich auch und wie du gesagt hast zu Anfang, also ich habe 2 Töchter und die letzten 2-3 Jahre war halt für mich so, ich habe mich halt nicht mehr so wohl gefühlt, vor allem halt, was die Sicherheit der Kinder angeht und diese ganze Frühsexualisierung und bla bla bla. Und dann habe ich mich halt entschieden, gemeinsam mit meiner Frau halt den Schritt zu wagen, auszuwandern. Haben wir auch gemacht. Ist auch bis dato bis jetzt die beste Entscheidung gewesen oder eine der besten Entscheidungen, die ich hier getroffen habe, vor allem für die Kids. Und es war eine sehr schnelle Entscheidung. Also es ging sehr schnell. Also wirklich so ein Exit zwischen 2-3 Monate zu planen und dann halt zu Mama zu gehen und zu sagen, hey Mama, by the way, ich bin in 2 Monaten weg. Und natürlich hat sie es halt nicht wirklich verkraftet. Also ich habe es emotional auf jeden Fall unterschätzt. Also wirklich, es war echt krass, also mit auf den Boden fallen, aufheben etc., weinen, alle, es war crazy. Aber ich habe ihr halt gesagt, hey, guck mal, ihr seid damals auch aus Palästina und Libanon geflohen, um uns halt eine schöne Zukunft zu gewährleisten und eine sichere Zukunft und was auch immer. Und ihr habt euch dabei eher wohl gefühlt, als dass wir da bleiben oder dass ich da halt zur Welt komme oder was auch immer. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich jetzt dran bin. Das heißt, ich müsste mich jetzt um meine Kinder kümmern und ich denke, dass das das Beste ist für die Kids. Und deswegen versuche ich es jetzt. Und erst dann haben sie es halt verstanden. Also vor allem meine Mama hat es verstanden. Und ja, und jetzt ist es halt so, sie kann halt jederzeit zu uns. Ich meine, ich versuche sie immer dann noch dahin zu ziehen, aber ne, ich habe meine Schwestern noch hier und deswegen ist es halt ein bisschen schwer, komplett loszulassen. Aber wir tun das Beste, halt, dass wir uns so oft wie möglich sehen. Wie jetzt zum Beispiel auch. Ich schlafe bei meiner Mama und meiner Schwester. Also, wenn ich jetzt ein Hotel buchen würde, würde ich einen Vogel zeigen. Ich habe es ja gestern erzählt. Ne? Also ich habe da irgendwie meine ganzen Koffer da und ja, es ist wieder schön, auf jeden Fall hier zu sein.
Ist völlig abgefahren. Und dann denkt man jetzt gar nicht, wenn man dich jetzt so wahrnimmt in der Öffentlichkeit, dass jetzt der AK so ein Typ ist, der halt bei Mama und bei Schwester pennt.
Voll.
Weil ihm halt Familie wichtig ist oder ja, halt wahrscheinlich an oberster Stelle steht. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich habe dich kennengelernt vor circa 2-3 Jahren auf einem Event, wo du auf der Bühne warst in München. Da hast du deine Rede gehalten und ich kannte dich so aus TV und so weiter und so fort. Und da habe ich dich das erste Mal so richtig reden hören. Da dachte ich so, Alter, was für ein geiler Typ. Urban verbindet mich sowieso mit dir, ne? Hip-Hop. Dann hast du viel über Passion gesprochen, über Herz, Familie. Auch da hast du schon deine Familie mit einbezogen in deine Rede. Und ich wusste sofort, hey, irgendwie muss ich mit dir connecten, weil ich kann in vielerlei Hinsicht so krass mit dir relaten. Ich bin ich habe auch Migrationshintergrund, Kroatien, aber so ein bisschen so diese Vergangenheit, die du hast, wir kommen ja beide so ein bisschen aus derselben Ära vom Jahrgang her, wo du Musik noch anders wahrgenommen hast, wo du anders gefeiert hast, wo du anders rausgegangen bist, wo du anders einfach mit Menschen gefeiert hast, zusammengekommen bist, eine gute Zeit hattest. Und wenn ich deine Reise rückblickend betrachte, also ist ja völlig surreal, also für mich jetzt einfach als Außenstehender, du bist zur Castingband gegangen, hast gewonnen, ihr wurdet eine Band. Schick mir einen Engel. Genau. Dann bist du raus aus dem Künstlertum, was ja echt schwierig ist, weil ich habe ja mittlerweile auch viel Kontakt zu Künstlern, Fußballern, Sportlern. Und du merkst so, wenn du in dieser Bubble bist, ist es schwierig rauszukommen und dann, wie du es gemacht hast, ins Unternehmertum zu gehen. Hast dann eine Agentur gegründet, hast einer der ersten Influencer überhaupt so auf dem deutschen Markt mit groß gemacht. Hast dann mit Größen gearbeitet wie The Rock, Dwayne Johnson, Kevin Hart. Hast Agenturgeschäft gemacht, hast Events gemacht in der Superlative von der Größe her. Zuletzt dann auch hier im Musikbereich das Management für Kolle. Warst ja dann auch Kollega, der Rapper. Warst ja auch so maßgeblich dann bei dem Echo-Skandal damals so mit involviert. Haben wir ja gestern Abend kurz gesprochen darüber. Hast eine Shisha-Bar in Kroatien auf Srce, was für mich damals völlig crazy war, als ich das erste Mal gesehen habe. Dass er einfach in meinem Heimatland eine Shisha-Bar aufwacht, wo ich dachte so, alles klar, der Typ kennt einfach keine Grenzen. Also Grenzen hast du, glaube ich, aus deinem Kopf komplett eliminiert.
Ja, nein, ich habe keine Grenzen. Ich kenne, also es ist halt immer schwer zu, oder es ist halt immer, weiß ich nicht, vielleicht auch teilweise eingebildet oder Leute vielleicht denken vielleicht falsch, wenn man sagt, hey, man kennt da keine Grenzen, aber es ist tatsächlich so. Also ich habe es ja einfach so halt gelebt, weißt du? Also ich hätte ja niemals gedacht, dass ich halt gewisse Erfolge feiern kann, die ich gefeiert habe. Ob es jetzt der Moment mal mit The Rock oder die Lounge seit 10 Jahren in Kroatien oder musikalische Erfolge mit der Band oder was auch immer. Und wenn du das alles erlebst, dann sagst du, hey, es ist wirklich alles möglich. Weißt du, es ist wirklich alles möglich. Und das, immer wenn ich das früher gesehen habe, ey, du schaffst das alles möglich und sky is the limit und whatever, bla bla bla. Ich hab's nicht gecheckt. Aber wenn dann halt so 1-2 Dinger passieren und du sagst, ey, das hätte ich niemals gedacht, dass es funktioniert, dann weißt du, ey, es ist wirklich alles möglich. Ne? Der Schlüssel dazu, also die Formel dazu gibt es nicht. Also jeder, der dich da voll labert und irgendeine Formel durch. Am Ende des Tages musst du wirklich dranbleiben. Ich war mir immer meiner Passion und meiner Leidenschaft treu und es war halt immer wirklich die Musik. Ich hatte meinen moralischen Kompass immer gerade. Ich habe versucht, so, was heißt versucht? Ich bin so, wie ich bin und gehe halt durchs Leben, durch gewisse Charaktereigenschaften, die ich auch von jemandem gerne haben will, so weißt du. Und dann ist es einfacher, mit Leuten zu relaten oder zu sprechen. Es ist ein reines People-Business, was du machst. Und wenn du es richtig machst, dann werden dir halt gewisse Türen geöffnet.
Ich dachte eigentlich auch immer so, wenn ich so höre, hey, es gibt keine Grenzen, du kannst alles schaffen im Leben, bla bla bla. Ne? Das ist ja immer so oftmals so Phrasen sind. Ne?
Ja.
Das wird ja oft in der Coaching-Szene oder bei Speakern oder bei irgendwelchen großen Chaka-Chaka-Events Gebrauch gemacht davon, natürlich zu sagen, hey, es gibt keine Grenzen, du kannst die Grenzen sprengen. Was hat dazu beigetragen, dass du deine eigenen Grenzen gesprengt hast? Weil du warst ja sicherlich auch von einem Umfeld umgeben, irgendwo in der Jugend wahrscheinlich, was dich irgendwo limitiert hat, auch ein Stück weit in deinem Dasein, weil du bist ja immer so die Resonanz aus den 5 Leuten, die dich begleiten. Aber hattest du auch so Leute um dich herum, die so krasse Passion hatten, die so auch so geträumt Visionäre waren wie du, oder warst du eher so der Einzelgänger?
Nee, das war tatsächlich so. Also wir waren schon halt, also die Clique, sage ich, oder der Inner Circle, der war halt schon sehr musikalisch von mir. Und die waren auch alle viel weiter als ich, auch vom Skill her teilweise und vom Netzwerk am Anfang und so weiter und so fort. Und das ist einer der Gründe. Aber ich glaube, der Hauptgrund, wieso wir oder ich oder wer auch immer damit dabei war, was sehr viele waren, heutzutage erfolgreich sind, ob es jetzt aktiv als Musiker oder als Unternehmer oder was auch immer, ist, dass wir es damals halt nicht fürs Geld gemacht haben. Weißt du, wir waren halt nicht money-driven. Es war für uns komplett uninteressant. Also als ich damals auch meinen Vertrag unterschrieben habe bei Popstars oder so, ich habe doch gar keinen Plan gehabt, was ich da unterschreibe, Alter. So, mir war das auch komplett scheißegal. Ich wollte einfach nur Musik machen. Ich wollte einfach eine Bühne haben, die größer ist als die Clubbühne, in der ich seit ein paar Jahren rumtängel und den DJ irgendwie schmiere mit ein paar Euros und D-Marks, damit ich da irgendwie das Mic in die Hand kriege, um da die Leute zu animieren. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, dass man halt, wenn man was machen will, muss man das also so machen, dass es dir auch egal sein kann, ob du davon irgendwie, also ob du Geld verdienst damit oder nicht. Ne? Also jetzt heutzutage ist es natürlich leichter gesagt als getan, aber in meinem Fall war es so, mir war es komplett scheißegal, ob ich damit irgendwann mal Geld verdiene. Ich wollte einfach nur gehört werden, weißt du? Ich wollte einfach wirklich influencen, ich wollte Impact haben. Und deswegen ist auch der Claim bei mir in der Agentur oder schon immer gewesen, dass halt meiner Meinung nach die Musiker halt die wahren Influencer sind. Und weil ich es halt selber gelebt habe und erlebt habe, und also jetzt nichts gegen Immobilieninfluencer natürlich und so, du weißt, was ich meine, bevor ich jetzt hier gecancelt werde. Aber
nächste Shitstorm incoming.
Ja, natürlich. Nein, ich meine halt, ich habe es einfach anders erlebt, Bro, weißt du? Ob ich auf der Bühne war oder ob ich rausgegangen bin, ob ich Klauseln im Vertrag habe, dass ich halt nicht rausgehen darf, weil die Leute halt vor mir kollabiert sind oder umgekippt sind, weil die es nicht verarbeiten konnten, dass die halt ihr Idol da gesehen haben, unabhängig jetzt von TV und Co. Das ist halt etwas anderes. Heutzutage ist alles sehr nah, sehr nahbar, sehr transparent, sehr wenige Stars. Also wenn ich Stars meine, dann Stars. Ich will nicht sagen, es gibt nicht welche, es gibt noch nicht welche, es gibt auch immer noch Leute, die Leute in Hysterie und in Massenhysterie ausbrechen lassen können und sowas, aber es ist eine andere Zeit. Weißt du, es ist halt sehr nahbar geworden und da denke ich mir, hey, da war es früher ein bisschen cooler gewesen, glaube ich.
Ich habe gerade im Kopf, wie du beschrieben hast, ich musste Verträge unterschreiben, Klauseln, wenn Leute mit Massenhysterie zusammenbrechen. So, hast du das wirklich damals erlebt in deiner Hochzeit mit Overground, so, wenn ihr unterwegs wart, irgendwie so dieses typische Teenie-Kreischen, fallen um, was weiß ich, drehen durch. Hast du das so wirklich miterlebt, hautnah?
4 Jahre lang. 4 Jahre lang tagtäglich, wenn wir unterwegs waren. Es war, also, wir durften, also stand wirklich im Vertrag halt drin, dass wir nicht raus durften. Nicht, dass, weil wir Angst haben mussten wegen Kloppereien oder irgendetwas, sondern damit wir halt die Fans schützen. Weil wenn wir rausgegangen sind, die Leute haben sich, ich meine, ich war sehr auffallend auch, ich hatte einen Afro oder mal Cornrows, ich war sehr auffallend immer gekleidet und die Leute haben mich von Weitem schon halt erkannt und es ist Massenhysterie, die sind halt vor dir gewesen, die konnten es nicht glauben und sind wirklich zum Teil ohnmächtig geworden. Und wenn ich heute, ich meine, viele meiner Freunde zum Beispiel, das heißt Freunde, also Leute, die mit mir unterwegs waren, die haben es teilweise nicht gecheckt und haben es damals auch belächelt, haben die dann manchmal ausgelacht und so und
die Fans oder euch?
Ne, die haben halt die Fans ausgelacht, so nach dem Motto, was sind das für Pussys in Anführungszeichen und was auch immer, was soll das und keine Ahnung. Und ich glaube zu 100%, also wirklich zu 100% habe ich halt immer natürlich die Fans verteidigt als meine Freunde, also im Sinne von, hey, hört mal zu, ihr versteht das nicht. Ich glaube, ich verstehe das selber nicht, weil ich war halt nie so ein Fan von jemandem. Natürlich war ich Musikfan, weißt du, aber ich glaube nicht, dass wenn ich Michael Jackson gesehen hätte, ich ohnmächtig geworden bin, sondern ich wäre halt mega stolz und wäre ausgerastet, klar. aber ich wäre halt nicht ohnmächtig geworden, so weißt du. Und deswegen denke ich mir, hey, davor musst du Respekt haben. Und das war halt crazy. Und das war wirklich so. Also die haben vom Haus gecampt von uns und wir haben aber die wunderbarsten Fans gehabt. Die waren auch verständnisvoll, so weißt du. Ich meine, die haben vom Haus gecampt. Meine Mutter war so lieb und immer, man hat ihnen sogar Kuchen gebacken. Sind immer rausgegangen, hat ihnen halt Kuchen gegeben. Dann bin ich zu Mama gegangen, so, ey Mama, ey, es ist voll schön, was du machst und super und cool, aber du siehst, es wird von Tag zu Tag immer mehr, weil du bewirtest diese Kuchen.
Willst du noch
machen? Ja, nicht nur das, sondern es wird halt immer mehr, so weißt du. Ja, ich halt irgendwann persönlich rausgegangen. Ich muss das mit der Stadt absprechen auch und dass da nichts passiert. Und dann, ja, und dann habe ich denen halt erklärt, hey, Privatsphäre, bitte, Respekt und so. Und ich bin so eh nur 2 Tage im Monat, sage ich mal, zu Hause, gönnt mir das doch und bitte. Und dann haben sie es auch verstanden und dann war auch nichts mehr, weißt du.
Krass. Wenn du in einem Satz beschreiben müsstest, was du eigentlich machst für jemanden, der dich noch nicht kennt, wie würdest du das am besten beschreiben?
Ich mache das, worauf ich Lust habe. Mhm.
Und das nicht mit monetärem Antrieb, sondern tatsächlich mit einem Antrieb?
Natürlich, mittlerweile, ich meine, du bist Vater, du hast Angestellte, du hast eine andere Verantwortung als damals, also jetzt wirtschaftlich oder unternehmerisch, was auch immer. Natürlich musst du auch monetär halt da rangehen, aber am Ende des Tages packe ich trotzdem nichts an, worauf ich keinen Bock habe. Egal, was es bringt oder was es auch nicht bringt. Also es muss mir schon Spaß machen. Und diesen Luxus habe ich mir halt erarbeitet.
Das heißt, wenn ich dir jetzt 1 Million auf den Tisch legen würde und würde dir irgendein Geschäft vorschlagen, worauf du absolut gar keinen Bock hättest, würdest du dir 1 Million abschlagen?
Wenn es ein Geschäft ist, was ich schnell erledigen kann, was ich moralisch vertreten kann, ja. Wenn es ein Geschäft ist, wo ich halt mit Emotionen rangehe und die Emotionen sagen, boah, I don't know, das fühle ich nicht, dann nein. Das wäre ja nicht das erste Mal. Also 1 Million schockt mich nicht.
Was schockt dich eher für eine Zahl?
Zahlen an sich schocken mich nicht. Es kommt echt immer drauf an, halt, was es ist, was der Purpose dahinter ist und am Ende des Tages, ja, ob ich es halt fulfillen kann, ob ich es halt auch wirklich erledigen kann, ob ich mich wohl dabei fühle. Ich kann mich halt erinnern an Zeiten, wo ich wirklich Sachen gemacht habe, gearbeitet habe, mit Bauchschmerzen aufgewacht bin und so und dann zur Arbeit gegangen bin zum Teil und das will ich einfach nicht mehr, weißt du. Ich will halt wirklich aufstehen und sagen, ey cool, heute ist wieder ein Tag, ich drehe mir den und pack mir den so zusammen, wie ich will. Viele geben auch vielleicht damit an, dass sie einen vollen Terminkalender haben und irgendwie nie Zeit haben und so und das ist dann für die meisten vielleicht ein Sinnbild von Erfolg und ich sag dann immer, eigentlich ist es genau das Gegenteil. So, umso weniger dein Handy eigentlich klingelt, desto cooler bist du eigentlich unterwegs, so, weil du das halt im Griff hast und weil du es halt aussuchen kannst. So ist es halt bei mir. Na, natürlich bin ich busy, natürlich klingelt mein Handy ab und an, aber es ist nicht so, dass ich jetzt nie Zeit für jemanden habe, weißt du?
Du hast gestern was ganz Interessantes gesagt, also du bist ja schon gestern angereist, dann habe ich gesagt, ich muss dich unbedingt in eine Shisha-Bar bringen, weil du ja Shisha verkörperst regelrecht, weshalb du heute Morgen auch in der Shisha-Bar gelandet bist, um 9 Uhr anstatt bei mir im Büro.
Falsche Adresse von der Shisha-Bar, ja.
Und hast du was ganz Tolles gesagt, als wir zum Hotel gefahren sind, dass du meintest, so, hey, die Zeit, wenn du zum Beispiel im Zug unterwegs bist, die nutzt du, um 2 Serien durchzugucken, ja, anstatt wie früher irgendwie Termine hacken, E-Mails schreiben, wichtig sein, bla bla bla,
ja.
Dass du aktiv, bewusst dir Freizeitmomente einbaust.
Ja.
Und das deckt sich jetzt mit dem, was du gesagt hast, weil wir leben ja, ich finde so, wir leben mittlerweile, also es hatten sich ja so 2 Lager aufgetan. Das eine Lager hat so keinen Bock auf Arbeiten, so einfach so, ich chill mein Leben. Und das andere Lager hat so eine krasse Hustle-Mentalität aufgebaut. Und natürlich spielt Social Media eine sehr große Rolle, weil da oft suggeriert wird, hey, du bist nur erfolgreich, wenn du 3 Trillionen Termine am Tag hast und keine Zeit zum Essen und zum Trinken und so viel Euros im Monat drehst. Das ist ja aber konträr zu dem, was so gerade ein bisschen vorgelebt wird heute, was du gesagt hast.
Ich sag das, weil ich beides schon gehabt habe. Also es ist jetzt keine Meinung, weißt du? Mhm. Also ich hasse auch Leute, die irgendwie etwas behaupten, was sie noch nicht gelebt haben oder erlebt haben. Deswegen, also ich rede nur über Sachen, die ich halt doch wirklich gelebt habe und erlebt habe. Und ich hatte diese Momente, wo ich wirklich kaum Zeit hatte, wo ich von morgens bis abends durchgepowert habe und keine Ahnung was. Und am Ende des Tages hat es nicht mehr gebracht, als jetzt dieses Bild, was ich dir gestern gemalt habe, wo ich sagte, ey, ganz ehrlich, wenn ich da ab und zu mal in Dubai meinen Terminmarathon am Tag habe, dann setze ich mich da abends vor die Playsee, rufe meine Gamer-Jungs an aus meiner Agentur, die halt Pro-Gamer sind und gehen dann bei Pro-Clubs bei FIFA rein oder bei Fortnite und zerfetzen da alle, weil das einfach mega Spaß macht und lachen uns kaputt. Weißt du, und das hat halt nichts mit dem Unternehmertum zu tun, sondern ich brauche das. So, genauso wie ich ab und zu Musik brauche, genauso wie ich eine Serie mal reinziehen muss. Wenn ich jetzt halt dann gleich wieder im Flieger oder in der Bahn bin, dann werde ich jetzt nicht meine Excel-Tabelle aufmachen, wenn es nicht nötig ist. Außer natürlich, ich habe einen Termin, einen Pitch oder whatever, so ist es nicht. Also ich habe immer noch zu tun. Aber früher war es so, jede freie Zeit Arbeit. Weißt du, jede freie Zeit musst du halt da reinkloppen. Und das Time-Management und so ist jetzt ein anderes. Und das ist okay.
Würdest du sagen, dass als du Papa geworden bist, das irgendwie auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sich da was verändert hat, so in deiner Mentalität, was die Arbeitsweise angeht?
Ja klar, also wenn du Vater wirst, war bei mir halt eine ganz andere, ich will nicht sagen Verantwortung am Start, sondern du selektierst halt noch härter in Prioritäten, weißt du? Und das war halt bei mir auf jeden Fall der Fall. So früher war es halt, hey, okay, ist es jetzt was da oder ist es, keine Ahnung, ist ein geiler Job gemacht, wo geht's hin, was machen wir, gehen wir raus, feiern und so weiter und so fort. Und bei mir war es halt so, als die Kleine da auf der Welt war und da gab's halt nur noch Family und Arbeit, so. Es gab halt nicht mehr zu viel irgendwie Nonsense in Bars verbringen und Karten spielen und keine Ahnung was. Was auch schön war, was auch dazu geführt hast, vielleicht mit dem einen oder anderen mehr zu connecten und so. Ne? Also ich bin immer noch fast jeden Tag, wenn ich es kann, mit den Jungs unterwegs abends und treffen uns halt in Lounges und reden immer noch über schöne Sachen. Aber es hat sich auf jeden Fall geschiftet, klar. Also die Verantwortung ist eine andere, weil es geht nicht nur mehr um dich, weißt du, sondern du hast halt nochmal ein paar Mädels unter dir, um die dich auch kümmern musst, so, weißt du, und das ist halt eine andere Verantwortung. Auch wie der Papa sich gibt, weißt du.
Vorbildfunktion.
Absolut.
Gestern hast du auch noch eine ganz tolle gesagt, es ist ganz interessant, dass wir uns gestern getroffen haben, das hat mir sehr viel Material für heute geliefert. Geil. Was ich ganz geil fand, weil du zum Thema Werte und Charaktereigenschaften, dass du eine Sache gesagt hast, du bist nach Dubai gezogen und da ist dein Glaube auch stärker geworden gefühlt. Mhm. Weil du hast ja ganz viele Prayer Rooms, wo du beten kannst. Welche Auswirkung hat Glaube auf dein Leben oder deine Glaube oder deine Religion? Weil ich sehe jetzt oft, seitdem du, also ich beobachte dich ja schon seit Jahrzehnten gefühlt, und ich kenne auch die Zeit, wo du mit Cornrows und mit Afro rumgerannt bist und allem drum und dran. Ich sehe dich jetzt aber sehr oft in einem Gewand. Mhm. Und das sehe ich erst, seitdem du in Dubai bist.
Ja, also ich bete 5-mal am Tag. Und das erst auch, glaube ich, seit mittlerweile 3 Jahren. Also nicht immer. So. Ich habe es mir jedes Jahr halt vorgenommen und angefangen mit 2-mal, 3-mal. Irgendwann mal, Gott sei Dank, bin ich jetzt halt bei 5-mal. Also ich stehe auch zwischen 3 und 5 Uhr morgens immer auf und mache mein Morgengebet und dann gehe ich wieder schlafen. Und ich bin in Dubai natürlich meinem Glauben näher gekommen, weil du wirklich halt gefühlt jede 10 Meter halt einen Gebetsraum hast. Egal ob in der Mall, im Restaurant und so weiter und so fort. Und hier war es halt immer so, dass man halt super oft sein Gebet verpasst hat, weil Gebete sind halt zeitlich halt, die sind getaktet, so wann du halt dein Morgengebet hast, dein Abendgebet und so weiter und so fort. Und da ist es halt so, egal wo du bist, du hast keine Ausreden, so, weißt du? Du musst beten, so. Das ist halt voll schön auch und in der Gemeinschaft und das, keiner guckt dich schief an, wenn du halt, wie du gerade gesagt hast, mit einem schönen Gewand rumläufst. Das ist halt leider hier so. Ist okay, weil es gehört hier nicht zur Kultur, es ist, ne, die Leute kennen es nicht, ist auch völlig in Ordnung. Man muss es auch hier keinem, sage ich mal, aufzwingen, aber jetzt für alle, die es sehen, es ist nichts Schlimmes, es ist nur ein schönes Gewand. So, und da ist es halt Kultur. Da ist es halt völlig in Ordnung und ich laufe halt mit den Abayas, nennt man das, oder mit dem Gewand halt rum, weil es halt mega gemütlich ist und voll geil ist. Also egal, ob es zum Meeting ist, privat, nach dem Gym, duschen, Gewand drüber und bumm und raus, weißt du, es ist halt voll schön, es ist voll gemütlich, es hat aber auch keinen religiösen Hintergrund hauptsächlich, sondern es ist einfach, gehört zur Kultur.
Hat das dein Leben irgendwie maßgeblich verändert, seitdem du so krass jetzt zum Glauben gefunden hast, so ein Stück weit? Also welchen Impact hatte das so auf?
Ja, also was heißt krass zum Glauben gefunden, Bro? Also ich war ja schon immer sehr gläubig. Mhm. Also sehr gläubig heißt, ich habe an Gott geglaubt und ich bin Gott dankbar für alles und das ist klar. Aber ich habe halt immer das Gefühl gehabt, dass ich halt das nie, also ich wurde dem allen nie gerecht so und ich muss, will und so was zurückgeben. Und als ich halt, wenn du mir vorstellen kannst, du betest 5-mal am Tag, das heißt, du reflektierst auch 5-mal am Tag, du bedankst dich 5-mal am Tag und du bittest auch vielleicht 5-mal am Tag, weißt du, und das ist halt etwas, was wunderschön ist, so, und das ist halt etwas, was dich auch vielleicht dazu bringt, gewisse Entscheidungen, die im Nachgang vielleicht nicht cool sind, zu überdenken, weißt du, und deswegen ist es für mich halt eine wunderschöne Sache, von der ich nie Abstand nehmen will.
Wie wichtig siehst du Dankbarkeit und Demut im Leben an, wenn du das jetzt gerade so alles von dir gibst?
Für mich das A und O. Dankbarkeit, Demut. Ich meine, wir sehen selber, in was für einer Zeit wir leben, wie gut es uns geht und dass viel zu wenig meiner Meinung nach auch gedankt wird. Man ist viel zu wenig auch demütig. Also wir alle, inklusive mir, sage ich dir ehrlich, wir sehen viele Sachen vielleicht für selbstverständlich, auch wenn ich so viel wie möglich tue. Weißt du, wir sitzen hier unter einem Dach einfach und haben das Privileg, Klamotten anzuziehen und ein Glas Wasser einfach vor uns zu haben, ohne da irgendwie was dran zu trinken, gerade so mäßig. Es ist halt, es ist auch in Ordnung, weil, also es ist in Ordnung im Sinne von halt, dass du kannst nicht die ganze Zeit halt ein schlechtes Gewissen haben, weil du kannst nicht demütig genug sein, weißt du? Das will ich halt damit sagen, du kannst nicht demütig genug sein. Irgendwo musst du auch natürlich halt auch wieder dankbar werden, weißt du? Du kannst nicht die ganze Zeit nur sagen, hey, das ist alles zu viel, irgendwie zu viel des Guten oder was auch immer. Natürlich machst du auch was dafür, natürlich diesen, aber vergiss halt auch nicht, dass es auch andere Seiten gibt, weißt du? Und das ist halt super wichtig. Und ja, es ist sehr schwer, die richtigen Worte dafür zu finden. Aber wenn es danach geht, Demut und Dankbarkeit eine Note zu geben oder irgendetwas, ist es halt auf jeden Fall eine 1++. So, das ist halt für mich das Oberste.
Also eins muss ich so aus meiner persönlichen Wahrnehmung sagen, was deine Person angeht. Seitdem ich dich jetzt kennengelernt habe bei dem Event in München vor 2-3 Jahren, und wir hin und wieder Kontakt hatten, dann haben wir uns auf Events auch immer wieder getroffen und auch so sonst, was ich so beobachte, muss ich sagen, hast du mir immer einen relativ bodenständigen Eindruck vermittelt. Also du warst immer sehr grounded so, ne? Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, was du so für eine Reise hingelegt hast, mit welchen Leuten du schon so an einem Tisch saßt und so, habe ich das Gefühl gehabt, so, das hat dich jetzt nicht wirklich krass in so eine Sphäre katapultiert, wo du sagst, so, du bist jetzt besser als alle deine Mitmenschen oder du bist irgendwie was Großartigeres als dein Umfeld. Im Gegenteil.
Vielen Dank dafür, aber ich glaube, vielleicht ist man deswegen da, wo man ist.
Ja, bestimmt.
Also ich ich treffe sehr viele Leute, die nicht mal annähernd irgendwie in unseren Schuhen gelaufen sind oder was auch immer und natürlich halt mit gewissen Allüren am Tisch kommen oder irgendwelche Sachen äußern und so, wo ich mir denke, hey, relax, Alter. So, bin der, dann der, entspann dich, weil 1, 2, 3 und dann verstehen die das auch. Manche wissen das halt, also manche checken ja auch nicht oder vielleicht, die haben einfach nur Ja-Sager um sich herum. Hatte ich auch früher, weißt du? Also wieso ich auch damals zu Castings oder so gegangen bin, ich wollte einfach mal eine Meinung mir reinholen, die losgelöst ist von meinem Circle. Weil für die war ich alle mal geil. Weißt du? Aber ich wollte einfach mal Meinung haben von Leuten, die vielleicht kritisch mir gegenüberstehen. Mhm. Und das ist halt wichtig und ich trete jedem so gegenüber, wie ich auch will, dass jemand mir so, also genauso wie du mir gegenüber treten sollst, also die Erwartungshaltung, die ich habe, so komme ich auch, so weißt du, wenn du halt ein Idiot zu mir bist, werde ich bestimmt nicht derjenige sein, der dich noch versucht zu pleasen oder so, Alter, dann bin ich halt, ich will nicht sagen Idiot, aber dann war es das, so, da habe ich auch keinen Bock, aber am Ende des Tages, ist ja der Charakter das Einzige, was dich ja auch irgendwie langfristig auch am Leben hält. Nicht nur just in diesem Moment, sondern auch in deinem unsichtbaren Netzwerk oder dass Leute halt über dich reden oder was auch immer. Und ich mach's nicht, weil ich will, dass Leute halt gut über mich reden. Ich will einfach, dass ich in den Spiegel schauen kann und sagen, hey, ich habe den heute nicht abwertig behandelt, weil er vielleicht irgendwie eine Position unter mir ist oder was auch immer oder noch nicht da ist, wo ich bin, ganz im Gegenteil. So, weißt du? Ich finde es doch schön, auch Leute vielleicht positiv zu beeinflussen oder die zu stärken oder zu inspirieren mit meinem Weg. So. Und ich will nicht sagen, dass ich alles in meinem Leben richtig gemacht habe, aber genau deswegen bin ich ja auch da, weil ich super viele Sachen falsch gemacht habe und super vielen Leuten auch in meinem Umkreis, ob es meine Künstler sind, die Marken oder die Brands, die ich betreue oder was auch immer, auch dementsprechend konstruktiv auch betreuen kann und denen halt auch coole Ratschläge mitgeben kann, weißt du?
Jetzt hast du vorhin gesagt, so hey, ich bin auch dankbar, dass wir ein Glas Wasser haben, aus dem du jetzt gerade trinkst, das vor uns steht und wir trinken es nicht mal. Zu Beginn sind wir darauf eingegangen, was deine Herkunft angeht oder beziehungsweise die Herkunft deiner Eltern, Mama, Papa,
ja.
Libanon, Palästina. Und Palästina ist ja politisch gesehen seit jetzt geraumer Zeit ein sehr, sehr großes Thema weltweit, was da passiert. Und du bist aber auch jemand, obwohl du in der Entertainment-Branche bist und auch so mit Medien zu tun hast und links, rechts, oben, unten, bist du aber jemand, der den Mund nicht zumacht. Also ich habe
genau wie du.
Ja. Ich hab gemerkt oder gesehen, du hast eine ganz klare Haltung, du sprichst unangenehme Dinge an, völlig gleichgültig davon oder losgelöst davon, was das für Nachwirkungen mit sich tragen kann. Dass zum Beispiel eine Brand zu dir kommt und sagt, hey AK, wir nehmen mal jetzt ein bisschen Distanz zu dir, weil das, was du so von dir gibst, das passt uns nicht. Oder dass irgendein Künstler kommt und sagt, ey, das passt mir nicht, wie du nach außen trittst, was du da über Palästina erzählst. Aber ich kann es jetzt nicht nachvollziehen. Es wäre auch jetzt zu krass, mir das anzumaßen und zu sagen, ich verstehe das nicht. Aber wie ist das für dich?
Was verstehst du nicht?
Zu sagen so, hey, warum du so redest, wie du redest, warum du da Partei ergreifst, warum du gewisse Dinge ansprichst, die viele Leute aus Palästina zum Beispiel nicht ansprechen, wie zum Beispiel jetzt ein ganz, 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 ganz großer Musiker, / DJ, Produzent, der schon zigmal gebasht wurde.
Der nennenswert Kind, der Vollidiot DJ Khaled zum Beispiel.
So, genau, ja, also, DJ Khaled, der selber aus Palästina ist, der nicht ein einziges Wort bis dato verloren hat über das Thema.
Jo.
Und du ja wirklich keine Möglichkeit irgendwie ungenutzt lässt, so darauf aufmerksam zu machen. So, ne? Und du hast mir ja auch gestern davon erzählt, so hey, von dem Familienanwesen über Generationen weg, was dort aufgebaut wurde, von Gebäuden, von Immobilien, so wie wir jetzt in einer sitzen, dass es ja nur noch Sand ist, also Schutt und Asche. Mhm. So, überlegst du dann, bist du manchmal so im Zwiespalt zu sagen, so hey, soll ich das sagen, darf ich das sagen? Oder sagst du, hey, scheiß drauf, so das ist meine Herkunft, das ist meine Familie, das ist meine Generation, wo ich herkomme. Ich spreche genau das an, was viele Menschen sich nicht trauen.
Also, mir fiel es noch nie schwer, über Gerechtigkeit zu sprechen. Mir fiel es noch nie schwer, über über Ungerechtigkeit einfach an sich zu sprechen. Ich habe nie Angst vor irgendetwas gehabt. Ich habe nur Angst und Respekt vor meinem Schöpfer. Und was viele halt nicht verstehen, und das ist halt wieder auch das Schöne an meinem Glauben so, oder an viele, und ich glaube, du denkst ja genauso, das hat nichts mit Religion zu tun, Bro, weißt du? Es geht darum halt, dass viele eine Sache halt verwechseln. Und zwar, dass der Wohlstand nicht von irgendwelchen Brands und Lead-Agenturen kommt oder was auch immer, sondern dein Wohlstand kommt von einem Schöpfer. Es ist halt geplant, es ist so, es soll so kommen, wie es kommen soll. Und deswegen habe ich keinen Schiss. Und der Unterschied auch ist, dass ich derjenige bin, der die Deals verteilt und nicht umgekehrt.
Erklär das mal im Detail.
Ja, ich verwalte Budgets. Ich rufe dich an und sage, ey Tommy, ich habe einen Job für dich. Ich habe dich des Öfteren angerufen, aber ich könnte dir das klar machen, hast du Bock da hinzugehen? So, ich bin derjenige, der halt am Ende des Tages da ist und verteilt und macht und tut. Und von mir gibt's viele. Die Zeit hat sich geschiftet. Und die Leute, die Angst davor haben, sich auszusprechen, weil den Deal vergessen oder verlieren oder whatever, ey, jedem das Seine, soll er machen, was auch immer. Wer weiß, was diese Leute vielleicht im Hintergrund machen? Weißt du, vielleicht ist das weitaus mehr, als was wir machen. Wer weiß es? Wir sprechen es vielleicht öffentlich an, aber vielleicht machen diese Leute im Hintergrund weitaus mehr und haben vielleicht viel mehr Impact als wir. Und deswegen fiel es mir nie schwer, es auszusprechen, geschweige denn, dass ich Angst haben muss, irgendwelche Jobs zu verlieren. Ich komme aus einer Zeit, die du auch gerade angesprochen hast, ob es jetzt mit mit Kolle oder anderen Künstlern oder was auch immer war, wir haben nie halt ein Blatt vom Mund genommen und natürlich haben wir auch Kohle verloren, natürlich haben wir Jobs verloren und so weiter und so fort, aber es war etwas, wo, ob es jetzt, wo die Loyalität gegriffen hat oder am Ende des Tages dein klarer Verstand oder was auch immer, aber Angst habe ich nicht. Wieso sollte ich vor etwas Angst haben und aussprechen, was ja offensichtlich gerade passiert? Also es gibt ja keine zwei Meinungen. Es sind ja Fakten, über die ich spreche. Es ist ja kein, hey, ich habe mal ein Gefühl oder es ist mal mein Geschmack und ich finde Hip-Hop-Musik geiler als EDM oder whatever, sondern es sind Fakten, weißt du? Und natürlich versuche ich so viel wie möglich, ob es im Hintergrund ist oder in der Öffentlichkeit, darauf hinzuweisen, ey Leute, macht mal bitte die Augen auf. Es gibt noch eine andere Wahrheit vielleicht, die ihr gerade in der Presse seht. Mhm. Weißt du? Und da sagt euch jemand, der, wie du gesagt hast, Familie verloren hat, also Familie im Sinne von halt, ob die auf der Flucht sind im Libanon, weil das Anwesen zerstört wurde, ob ich Kindheitsfreunde verloren habe aus dem Libanon durch irgendwelche Phosphorbomben und irgendwelchen Sachen halt, die passiert sind in den letzten zwei Jahren, während, ich wollte jetzt gerade Krieg sagen, aber es ist kein Krieg, es ist ja einfach eine klare Agenda, die da geführt wird. Und das sind halt alles Sachen, wo ich sage, hey, es passiert vor unseren Augen und ich spreche sowas nicht an, weil es mich persönlich betrifft, weil ich da Roots habe, sondern ich würde das genauso machen, egal was gerade auf der Welt passiert, was ich weiß. Und es passieren vielleicht noch weitaus schlimmere Sachen auf der Welt,
die
wir nicht wissen. Wenn ich sowas wissen würde, würde ich es genauso ansprechen, weißt du? Und deswegen tue ich so viel ich kann. Und wenn so ein Khaled, Alter, so, by the way, also ich glaube, mit der berühmteste Palästinenser der Welt, ey, nur Gott weiß, was diese Leute gegen den in der Hand haben, dass er bis jetzt noch nicht mal ein Wort da losgeknallt hat. Mhm. Aber dann ist es ja auch so, also er hat halt mehr Angst und mehr Respekt vor dem, was von irgendwelchen Leuten irgendwie angezettelt werden kann, als vor seinem Schöpfer. Und deswegen respektiere ich sowas nicht.
Das ist krass, denn ich habe parallel gestern ja ein Video dazu hochgeladen. Ich habe das ja erzählt gehabt und ich bin immer noch schockiert, wie wir Menschen darauf reagieren. Ne? Also jetzt mal völlig gleichgültig, so wie du gesagt hast, ob das jetzt Palästina ist oder irgendein anderes Land auf der Welt. Also wir leben ja alle auf dem gleichen Globus. Es ist ja nicht so nur, weil wir durch Länder oder Religion oder Hautfarbe oder Ethnie unterteilt werden, dass wir andere Menschen haben mit mehr oder weniger Rechten. Und wenn ich dann so Kommentare sehe unter Videos, wo es so jetzt darum geht, wie Hungersnot Stufe 5, ja, und da Leute dann irgendwie drunter kommentieren, wie, ja, hoffentlich bald Stufe 6, dann haben wir endlich unsere Ruhe. Oder jetzt mal kurz was essen gehen irgendwie. Oder, ja, in Deutschland gibt es auch Hungersnot. Oder ich selber dann unter meinem Video Kommentare gesehen habe, so, ja, man kann was dagegen machen, indem man nicht blockiert. Glaubst du so irgendwie? Also für mich ist das zumindest so, dachte ich so, wann kam der Moment, wo wir Menschen irgendwie in eine Richtung abgedriftet sind, dass wir sagen, solange es nicht vor meiner Haustür passiert, ist es mir scheißegal.
Wann der Moment kam, kann ich ja nicht sagen, Bro, aber also wenn man solche Kommentare, also ich wüsste nicht, was in meinem Leben passieren muss, dass ich nur annähernd so einen Kommentar verfasse, egal welche Rasse ich sehe, welches Land ich sehe, welche Hautfarbe ich sehe, haben diese Leute keine Geschwister, keine Kinder, kennen die keine Nichten, Cousins, Cousinen, I don't know, ich weiß es nicht. Wir reden hier einfach von Menschen. Weißt du? Würde ich, keine Ahnung, wäre ich im Libanon geboren und ich würde, Gott bewahre, es würde das Gleiche passieren, was gerade halt in Palästina passiert, in Deutschland. Und ich sehe halt die Kinder hier so. Das Letzte, was ich tun würde, ist, ja, selber schuld, Stufe 6, gleich mal einen Döner fetzen. Also was muss in einem Menschen vorgehen, sowas zu schreiben? Weißt du, also das ist halt so, das kannst du dir einfach nicht erklären. Das sind halt verlorene Seelen. Und ist doch geisteskrank, Alter. Also wenn die Leute, ich wollte gerade sagen, wenn die es wirklich geschrieben haben, die haben es ja wirklich geschrieben bei dir, also das ist ja Fakt. Also Quer, ich bin sprachlos. Also ich könnte, also ich... ich
wüsste, man versucht so, das in Worte zu fassen,
ja, du, wie, um wie kann man sowas schreiben? Wie kann man sowas schreiben, Alter? Also es geht, wie, also was für ein Müllmensch, was für ein Bastard musst du sein, um so einen Kommentar zu verfassen, obwohl du gerade siehst, dass im Jahre 2025 Menschen systematisch verhungern, verdursten, sterben. Geht nicht. Also was muss bei dir, also hab deine Meinung, keine Ahnung, weiß auch immer, hab deine nach dem Motto, ja, Krieg ist scheiße, sei von mir aus hier Frieden für alle, Peace, Love and Harmony, alles schön und gut, von mir aus sei nicht parteiisch, sei, gib Liebe für alle, aber sei doch nicht so ein Bastard und schreib doch sowas, Alter, was ist das für, was sind das für Müllmenschen?
Ja, ja, also das beobachte ich immer mehr und ich sage auch immer wieder, ich habe es auch schon in anderen Interviews und Podcasts gesagt, man spricht ja von Social Media, aber für mich Gefühl ist Social Media eigentlich an Social Media, weil seitdem es Social Media gibt, können wir uns alle verstecken hinter Tastaturen, hinter Displays, können Dinge sagen, die ich mir niemals trauen würde, ins Gesicht zu erzählen.
Ja, ja.
Ich vergleiche das immer ganz gern mit meinem Shitstorm, weil ich ja oft gefragt wurde, wie oft wurdest du auf der Straße darauf angesprochen? Oder wie oft ist ja, hat einer, der solche negativen Kommentare verfasst hat oder dir den Tod gewünscht hat oder keine Ahnung, dir das auf der Straße gesagt, sage ich original, niemand. Ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, hey, wahrscheinlich die Leute, die mich haten im Internet, sind die, die mich auf der Straße ansprechen und nach einem Foto fragen. Ja, und ich finde, Social Media hat irgendwie so die seelischen Abgründe von uns Menschen aufgetan, dass wir uns irgendwie herausnehmen, Dinge zu sagen, ohne zu überlegen, wen kann ich irgendwie wie damit verletzen. Ist mir scheißegal, Hauptsache ich kann meinen Frust raushauen in deine Richtung, weil per se sehe ich das so. Die Menschen sind eigentlich alle unzufrieden mit ihrem eigenen Leben. Anders kann ich mir nicht erklären. Du kannst nur unzufrieden mit dir selbst sein und das projizierst du auf dein Gegenüber.
Voll. Also ich habe noch nie einen erfolgreichen oder mit sich zufriedenen Menschen erlebt, der irgendwie nur aus Prinzip, was das jetzt da gerade war, rumstänkert, hatet, beleidigt. Diese Menschen machen es ja nicht. Es müssen ja Leute sein, die nicht zufrieden mit ihrem Leben sind. Es geht ja nicht anders. Neid, Hass, Missgunst kommt ja immer von unten, es kommt ja nicht von oben. Und also was, also ich überlege gerade, wann war das letzte Mal, dass ich vielleicht mich hingesetzt habe und wirklich einen Kommentar verfasst habe, der einfach nur meine Meinung spiegelt, und um jemanden extra zu beleidigen. Habe ich noch nie gemacht. Natürlich kommentiere ich mal ein paar Sachen, um halt konstruktiv aber was zu schreiben, zu sagen, hör mal zu, das ist nicht richtig, das sind die Fakten, so und so. Oder ich gebe Props, sage, ey, geile Nummer, cooles Ding, was auch, alles cool. Aber was muss in einem passieren, da reinzugehen und sagen, ey, ich find's geil, dass gerade Kinder sterben. Du musst ja ein kranker Idiot sein. Also deswegen ist das für mich überhaupt nicht relevant, Alter. Das sind einfach kranke Menschen.
Wie gehst du eigentlich als Mensch und als Unternehmer mit Rückschlägen um? Weil du hast ja schon so echt, also dein Leben verlief ja nicht linear nach oben, sondern gefühlt ja so, ne? Also wellenförmig.
Ja.
Ging zwar schon nach oben, aber halt nicht so, wie man sich das so vorstellt, so perfektes Leben, einfach nur eine gerade Linie, sondern die ging ja so und so und ja. So und man könnte so fast einen Dance draus machen. Aber wie gehst du damit um? Weil du machst mir so ein, du machst mir einen sehr entspannten Eindruck und ich glaube, du hast schon viel auf dem Kerbholz, will ich jetzt behaupten. Weil ich sehe das auch, wenn ich dir Fragen stelle, wie du überlegst so, und wohin du guckst, in welche Richtung. Und ich sehe, viele Dinge beschäftigen dich auch und du hast Herz, so, das merkt man. Also das spürt man auch so dir. Also bei mir kommt direkt was an. Aber wie bist du mit Rückschlägen umgegangen? Weil du bist ja sicherlich hingefallen, aber du bist nicht liegen geblieben.
Ich habe ja nur aus diesen ganzen Rückschlägen gelernt. Ich habe ja nicht aus meinen Erfolgen gelernt, so, ne? Also das Casting war nicht das erste Casting, was ich hatte.
Da gab es noch viele Castings davor?
Ja, klar. Weißt du, also man lernt ja, also es ist halt ein Prozess. Und ich musste auch lernen, halt nicht emotional teilweise an Enttäuschungen ranzugehen. Früher oder generell heutzutage ist es auch immer noch so, irgendwas funktioniert nicht und man rastet aus, weißt du, also Menschen verlieren halt in der Wut auch ihre Intelligenz, weißt du? Und wenn du in der Wut oder in deiner Enttäuschung deine Intelligenz verlierst, ist das mega gefährlich. Und das war halt bei mir früher tatsächlich oft so. Ich habe ab und zu emotional gehandelt oder so, ey, wieso hat das jetzt nicht geklappt, das kann nicht sein, nein, ich mache jetzt so. Und dann irgendwann wurde es immer noch schlimmer. Und dann, als ich es abgelegt habe, es akzeptiert habe, das heißt nicht, dass ich für Sachen nicht weiterhin kämpfe, bis zu einem gesunden Maß, sage ich mal, weißt du, aber es sind dann Sachen passiert, die viel besser waren, als das, was ich eigentlich vorher wollte. Wäre das, was ich vorher wollte, hätte das geklappt, wäre das, was viel besser war,
nie zustande gekommen.
Und deswegen akzeptiere ich es. Ich kämpfe immer noch um mein Ziel. Und ich meine, das Verkaufen oder Kauf, was auch immer, fängt ja bei einem Nein an am Ende des Tages. Das heißt, du darfst ja nicht irgendwie alles, nicht okay, dann nicht, ciao, nein, hey, ich erkläre dir mal vielleicht wieso, vielleicht änderst du deine Sichtweise, was auch immer, um halt irgendwie zusammen zu dealen, zu arbeiten, was auch immer. Aber ich habe halt versucht, so in der Wut meine Intelligenz zu bewahren, so, weißt du? Und halt mehr sacken lassen. Und das rate ich generell auch super vielen, vor allem heute vielen Leuten. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, als damals halt du da alles mitgekriegt hast. Ich weiß halt nicht alles, was da passiert ist. Ich habe natürlich halt ein paar Sachen gesehen. Aber ich denke mal, es war ein Tag, wo du ja gar keine Kontrolle immer irgendwie über deine Emotionen oder was auch immer hattest, sondern es war einfach ein Durcheinander. Und da ist es einfach schwer zu schweigen vielleicht oder alles mal sacken zu lassen. Man will direkt reagieren. Man will direkt sagen, hey Leute, es ist vielleicht nicht so und ich kann es beweisen oder keine Ahnung was. Und das ist etwas, was ich lernen musste. Und das war etwas, was mir halt in meiner Zeit oder in meinem Leben halt super oft geholfen hat.
Interessant, dass du das ansprichst. Geiler Satz, den muss ich gerade mehrmals mir selber sagen. In der Wut verlierst du die Intelligenz. Mhm. Das ist, glaube ich, so das Geilste, was ich seit langem gehört habe.
Geil.
Das trifft auf mich zu, weil ich bin auch jemand, der eine sehr kurze Zündschnur hat. Mhm. Und dann verliere ich meine Intelligenz und agiere dann wie ein Höhlenmensch gefühlt, anstatt ruhig und besonnen zu bleiben. Die letzten 12 Monate waren natürlich sehr herausfordernd für mich, ne, aufgrund der ganzen medialen Berichterstattung und so weiter und so fort. Und du bist ständig am Kämpfen und am Geradebügeln und so ein Stück weit immer wieder am Rechtfertigen. Ich habe irgendwann aufgehört, mich zu rechtfertigen, weil ich dann gemerkt habe, so hey, du brauchst dich nicht vor Menschen rechtfertigen, die sich sowieso schon eine Meinung gebildet haben über dich. Völlig gleichgültig, was du sagst. Aber auch da kannst du wieder relaten, interessanterweise. Denn du hast ja auch irgendwas erlebt, was ja maßgeblich die Musikindustrie beeinflusst hat. Denn 2018 warst du ja Manager vom Rapper Kollegah. Mhm. Und da gab es ja diesen berühmt-berüchtigten Echo-Auftritt mit ihm und Farid, der dazu beigetragen hat, dass es ja seit dieser Veranstaltung nie wieder ein Echo gab.
Ja.
Und das hat ja auch medial richtig krass was losgetreten. Wie bist du damit zurechtgekommen? Also wie war das so für dich in deiner Wahrnehmung? Weil ich habe ja nur das mitbekommen, was ich in der Presse gesehen habe. Und es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille.
Ja.
Das, was mir gezeigt wird und das, was hinter den Kulissen passiert. Und du grinst schon ein bisschen, ich sehe schon.
Ja, also erstens glaube ich, dass wir sehr vielen Leuten damit einen Gefallen getan haben, weil der Echo einfach Schrott war, so Punkt 1. Punkt 2, es war nicht wegen dem Auftritt, sondern es war einfach wegen einer Agenda, die einfach da geplant wurde, Jungs oder ein Genre in ein Licht zu rücken, was gemeingefährlich wurde, was Impact und Influence angeht, und es war halt Hip-Hop und war auch schon immer Hip-Hop oder generell die Urban Culture an sich, dass natürlich da eine Line genommen wird von einem Song, die vielleicht für die manchen halt oder generell halt auch geschmacklos ist, ne? Im Battle Rap ist das aber halt da normal, es ist wie bei Comedy oder Kunst, ich will es nicht relativieren, ich will es einfach auch nicht gut sprechen oder was auch immer, sondern es geht darum, dass eine Agenda geplant wurde, dass ich im Vorfeld ja auch schon wusste, dass das der letzte Echo war. Sowas passiert nicht einfach mal kurz in einer Live-Show und man sagt, ey, weil der Auftritt jetzt halt da war oder Hip-Hop heute den Award gewonnen hat, legen wir den Echo ab. Der Echo wurde einfach abgelegt, weil kein Idiot diesen Scheiß mehr geguckt hat, weil man einfach komplett so den Kern der Zeit einfach verpeilt hat, weil man immer noch denkt, hey, wir fahren das gleiche Programm, das gleiche Line-Up, die gleichen Moderatoren wie in den letzten paar Jahren, so, ja. Weißt du, und dann wundert man sich, dass kein Idiot mehr diesen Scheiß guckt, aber wen zieht man an diesen Schuh an? Natürlich halt dem gefährlichsten Genre, was einfach gerade wächst und Impact hat, und das war halt Hip-Hop. Und das war am Ende des Tages natürlich überraschend, sage ich ehrlich. So, wir saßen da und hat halt dann natürlich dieser berüchtigte Moment, wo Campino da auf der Bühne da sich durchgezittert hat und da was vorgelesen hat. Das passiert nicht einfach so, weißt du? So eine Show ist auch, ich glaube, 5 bis 8 Minuten war die zum Beispiel auch im Delay, was die Live-Übertragung angeht. Und man schneidet ja auch bewusst Sachen raus, die man dann auch raussendet. Ne? Genauso wie auch die Entschuldigung, die die Jungs auch halt dann auf der Bühne auch
ausgesprochen haben,
wurde zum Beispiel nicht gesendet oder zum Teil zum Beispiel gesendet, wo aber die so systematisch und aus dem Kontext gerissen gesendet wurde, dass die Leute noch mehr irgendwie Hasskappe zum Teil hatten. Aber die Leute vergessen eine Sache. Die Jungs haben nicht Fans verloren. Oder was auch immer. Also die Leute, die gemocht haben, liebten sie noch mehr. Und die Leute, die vielleicht eh nie ausstehen konnten,
die hatten jetzt einen Grund, sie noch mehr zu hassen.
Ja, und Leute, die sie nicht kannten, kannten sie auf einmal. Mhm. Und man darf halt eine Sache nicht vergessen, Urban, Hip-Hop etc., das ist eine Sprache, die am Ende des Tages ja aus einer Kultur entstanden ist, es ist die Sprache, die halt viele sich nicht getraut haben, früher auch auszusprechen, weißt du? Es sind Rebellen. Es ist halt etwas, was, wo viele Leute, sage ich mal, gesagt haben, ich werde jetzt Rapper, Musiker, was auch immer, weil die nicht Gangster werden wollten. Die haben nicht Hip-Hop gemacht, um Gangster zu werden und diese ganzen Sachen. Und wir haben dann eine ausverkaufte Tour gespielt, alles gut, alles super, alles hier, aha, und es war alles noch erfolgreicher als je zuvor. Ich meine, JBG3 war, glaube ich, bis heute das erfolgreichste Album. Ich glaube, wir haben über 120.000 oder noch viel mehr Boxen.
Das war noch vor Spotify.
Ja, zum Teil.
Also,
ja, aber halt das Boxen-Game war halt ein ganz anderes.
Ja.
Und wegen uns wurden auch die Charts reguliert und wir haben ja Rolexe und Autos reingeknallt, wollten dann irgendwann mal auch ein Haus reinhauen und so. Also es war schon halt crazy. Wir haben es halt gemacht, getan und klar, dann kommt halt diese Antisemitismus-Keule zum Teil und musst du halt damit klarkommen. Aber bei uns wird halt Loyalität groß geschrieben.
Mhm.
Also in diesem Syndikat, in dem wir auch sind und waren mit Kolle, Farid und der ganzen Clique. Und das haben wir halt durchgestanden und gemacht. Keiner hat sich von dem anderen abgekapselt oder was auch immer. Natürlich denkst du, ey, ach komm, hättest du da vielleicht mal ein bisschen, wärst du vielleicht da ein bisschen ruhiger oder da warst du vielleicht zu laut und so. Aber das ist ja normal in jedem Geschäft so, in jeder Freundschaft so. Aber am Ende des Tages war es nie so, dass wir gesagt haben, ey, wir distanzieren uns jetzt, wir können nicht dahinter stehen, nein. Sondern ey, scheiße gelaufen, wir hätten vielleicht das und das überdenken können oder machen können vom Output her, aber it is what it is und deswegen entschuldigen wir uns und wir werden es vielleicht das nächste Mal nicht tun, aber es gibt viel schlimmere Sachen auf der Welt. Kümmert euch mal bitte darum, Alter. So.
Jetzt bist du ja so ein bisschen so zwischen den Stühlen gesessen, ne? Weil als Managementfunktion, wo du ja irgendwo warst, hast du ja die Rebellen gehabt, die du ja irgendwie in Zaum halten musstest, mehr oder weniger. Ihr habt ja auch ein freundschaftliches Verhältnis, sehe ich ja immer wieder, Farid, Kolle und du.
Mhm.
Und hast du auf der anderen Seite so Deutschland, wo versucht ja wirklich so Kolle und Farid komplett zu zerreißen und du bist so das Bindeglied irgendwie gefühlt zwischen dem Ganzen.
Ja.
Wie war das für dich, Alter, in der Zeit?
Ja, also im Zaum halten musste ich, das sind alles erwachsene Männer und die sind mindestens genauso lang wie ich auch im Game und wissen genau, was sie tun. Deswegen waren wir auch ein geiles Team, alle zusammen, ob es das Management auch um Farid herum und bei uns, es war ja viel mehr als nur jetzt diese 2, 3 Personen. Es war ja ein richtiges Team im Hintergrund und jeder hat halt eine geile Funktion gehabt, jeder hat es gut gemacht. Ne? Und für mich gab es halt keine 2 Meinungen oder was auch immer. Für mich war es wichtig, hört mal zu, wenn ich mal was gesagt habe, wenn wir alle mal was gesagt haben, haben alle das Gleiche gesagt. Wir stehen jetzt das Ding zusammen durch und wir kämpfen den Krieg jetzt zusammen, weißt du? Und das haben wir auch gemacht, geschafft. Und auch wenn es natürlich halt viel Verluste mit sich gebracht hat, finanziell und wirtschaftlich und I don't know, aber dann ist es halt so und das ist auch genau das, was ich meine, dann gehört es halt dazu oder es sollte einfach so sein, weißt du? So, es sollte einfach so sein und es passiert, Alter, so, was soll ich da sagen? Und wenn es danach gehen würde, der Echo, der ja geil war und jeder sein Echo zurückgegeben hat und diese heuchlerische Doppelmoral und keine Ahnung was, Digga, dann bring diesen fucking Echo doch einfach wieder zurück.
Irgendwie ist das bis dato nicht passiert.
Bring ihn doch einfach zurück, wenn er doch so geil war und die ganze Welt darauf gewartet hat, Alter. Es juckt sich einfach keiner mehr für den Scheiß. Und wenn du den machst, wenn er jetzt um die Ecke kommen würde, klar würden die ihn wieder gucken, dann mach es doch, Alter. Aber hört doch auf, das Leuten in die Schuhe zu schieben, auf die ihr einfach nur gewartet habt. Weißt du? Es war einfach ein Dorn im Auge für alle.
Aber interessant zu sehen, glaube ich auch für dich so ein Stück weit, wenn stürmt und regnet, wer an deiner Seite ist, wer zu dir hält, wer den zusammen mit dir in den Krieg zieht. Das kann ich zumindest sagen.
Es haben sich viele distanziert.
Ja, also natürlich. Hundertprozentig. Deswegen, ich verstehe das zu 100%. Solche Zeiten mal zwischendurch sind immer mal relevant und wichtig, um auch auszusieben, ja, privat und geschäftlich. Um zu gucken, hey, weil du weißt selber, wenn die Sonne scheint, sind alle da.
Ja, natürlich.
Alle sind da, wenn die Sonne scheint.
Aber du kannst dir auch vorstellen, wenn du so etwas auch, sag ich mal, lebst und durchlebst und durchstehst und so, dass du auch in Richtung Krisenmanagement und Co. sowieso mit allen Wassern dann gewaschen wirst. Und das bringt dich ja nicht nur als Unternehmer weiter, sondern auch als Vater. Weißt du, auch als Freund. Deswegen sage ich dir, ey, it is what it is, Alter. Es soll einfach so passieren. Und es hat schon seinen Grund.
Weil man dann immer rückblickend betrachtet, ja.
Ja, natürlich rückblickend. Deswegen meinte ich, klar, wir waren alle irgendwie, hä, was macht der? Wieso ist der auf der Bühne? Ist doch unser Freund. Was sagt er da? Meint er uns? Das heißt, wir haben geklatscht und das Klatschen wurde immer so langsamer, weil er gecheckt hat, er meint uns gerade, Alter, was labert der für eine Scheiße? Weißt du? Und dann habe ich mir gecheckt, hä, was passiert hier gerade? Und dann musst du auch schnell checken, so, okay, ich weiß jetzt gleich, wird bestimmt das Mikro von unserem Tisch kommen, einer meiner Künstler oder mein Künstler wird gerade gleich interviewt oder keine Ahnung was. Bereite ihn darauf vor. Aber ihn musst du nicht vorbereiten. Du musst keinen Kolle vorbereiten, was er sagt oder was auch immer. Die wissen schon, was sie da tun. Deswegen war ich da auch entspannt und ich wusste, hey, ich arbeite mit Profis, so, weißt du? Und sie auch. Weißt du, ich bin ja auch seit über 20 Jahren in diesem Spiel. So. Und ich habe auch alles kommen und gehen sehen am Ende des Tages. Deswegen wusste ich, okay, egal was ist, ich bin bewaffnet. So. Also jetzt bewaffnet verbal natürlich. Ich weiß nicht, da Kalasch oder was auch immer da beim Echo. Ja, aber das ist halt, was ich meine. Aber ey, wie gesagt, es war halt eine Sache, die war lustig, die war auch irgendwie nicht lustig. Und ja, aber am Ende des Tages vermisst das jemand? Ich glaube nicht, Alter.
Jetzt bist du seit über 20 Jahren, 22 Jahren im Game. Und du hast ja, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen diktiert, aufgezählt, was so dein Werdegang angeht von Boyband-Mitglied, der deutsche Backstreet Boy.
Ja, genau. AJ, AK.
AJ, AK ist ja fast das Gleiche. Ja. Agentur gegründet, die mitunter die ersten Influencer in Deutschland groß gemacht. Dann hast du auch einen Künstler, den du managst, den du auch, also nicht nur Kolle jetzt, du hast ja auch weitere Künstler und wirklich sehr taktisch, weil du das Game verstehst, groß gemacht. Shisha-Lounge in Kroatien, Leben in Dubai, du hast auch die Welt bereist irgendwo, mit Dwayne The Rock Johnson, Kevin Hart und anderen Stars gearbeitet. Was ist für dich noch so the next big thing? Also so, was ist noch so das Ding, wo du sagst so, ey, das muss ich noch im Leben gesehen haben, Mann. Dann weiß ich habe es geschafft.
Boah, was ich gesehen haben, also ich will auf der Erde sein und ich will, glaube ich, einfach sehen, dass viel mehr, ich kann nicht über geschäftliche Sachen so irgendwie, was ich mir irgendwie reinziehen will oder erreichen will oder keine, ich denke einfach anders heutzutage, so weißt du, ich denke wirklich, hey, wenn ich eine Möglichkeit sehe, Einfluss zu haben auf etwas, womit ich gute Sachen anstellen kann, dann mache ich's. Wenn ich will einfach auf der Welt sein und sehen, dass es, keine Ahnung, dass es weniger Rassismus gibt, dass Leute nicht so hungern, dass dies, das will ich gerne miterleben, solange ich auf der Welt bin. Alles andere ist mir Schnuppe, sage ich dir ehrlich. So, früher dachte ich vielleicht, hey, wenn ich wohlhabend bin, hole ich mir vielleicht das und das und das und hole mir vielleicht direkt noch eine Yacht und ein Private Jet oder I don't know. Weißt du, heute denke ich anders. Heute plane ich gerade oder ich bin dabei, hey, wo kann ich vielleicht eine nächste Moschee bauen oder so, weißt du? Also das ist halt so, man denkt einfach anders und ich bin halt sehr dankbar dafür. Was halt nicht immer, was nicht heißt, so dass ich nicht bereit bin und ready bin und hungrig bin auch für geile neue Projekte. Weißt du, ich investiere auch teilweise in Sachen, wo ich mir dachte, ey, hätte ich niemals vorher getan, so, weißt du? Aber es fühlt sich gerade cool an und es ist lustig und es ist geil und es hat vielleicht einen coolen Impact oder whatever, so, ne? Und das passiert halt gerade. Deswegen mache ich mir jetzt nicht so krass einen Plan, wie vielleicht manche es vorgelebt kriegen. Weißt du, hier dieser 4-5 AM Club aufstehen und jeden Tag
für deinen Eistonne rein und
bla. Ja, du, Eistonne mache ich auch, ist voll geil, kann ich auch jedem raten, sei ich dir ehrlich. Hast du mal gemacht, Eisbad?
Nee, noch nicht.
Ey, das ist voll geil. Ich habe es auch voll belächelt früher, aber seitdem ich halt Eisbäder mache, ist das, fühle ich mich viel stärker, ich werde viel weniger krank, viel weniger Muskelkater.
Ja, Immunsystem. Ja.
Ja, Muskelkater ist auch voll weg und es ist auch voll die geile Disziplin so, ne? Also schon ganz nice.
Wenn ich das so zusammenfassen müsste, was du gesagt hast, habe ich das Gefühl, ich habe einen AK hier sitzen, der nicht nur älter, sondern auch reifer geworden ist. Deine Denkweise hat sich, glaube ich, auch so ein Stück weit verändert, wahrscheinlich zu 2003, als du mit Overground angefangen hast, zu heute Familienpapa, verheiratet, Unternehmer, dass du ein Stück weit sagst, so hey, weniger monetär, nicht, dass du nicht hungrig bist, aber mehr Menschlichkeit.
Ja, safe. Weil ich glaube, das hat mich ja auch dahin gebracht. Also die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgegangen bin, wie ich Sachen sehe, wie viel Respekt ich auch vor gewisse Sachen habe. Ich glaube, das war ja der Hauptgrund, wieso man vielleicht, ich meine, Erfolg ist ein großes Wort, aber ich denke, man ist erfolgreich in dem, was man tut, so über die Jahre. Und ich glaube, es wäre anders nicht so gelaufen. Es gibt genug Arschlöcher, die viel erfolgreicher sind als wir alle. So, das kennen wir auch alle.
Ja.
Aber ob es im nächsten Leben genauso sein wird, I doubt it, Alter.
Also ich steht glaub, auf einem anderen Stern.
So, deswegen, ich tue das Beste, was ich kann. Jeden Tag, jeder Tag kann ein letzter sein. So, ich habe es alles schon erlebt. Ich habe, weißt du, ich bin mal eingeschlafen, bin ein paar Tage später im Koma aufgewacht wegen einer Hirnentzündung. Also es kann so schnell vorbeigehen alles, das ist halt, man glaubt es nicht so, Bro. Und es passieren immer Sachen im Leben, wo du halt sowas reflektieren musst und auch und wertschätzen musst. Und deswegen fühlt sich das gut an und es ist auch in Ordnung. Und wenn Sachen auch schief laufen, dann gehört es dazu. Aber verlier halt nicht so dein Purpose, dein Warum. Und ja, deswegen mache ich's.
Finde ich gut. Gute Werte in einer schnelllebigen Zeit. Wie jetzt, wo wir leben, wo suggeriert wird, schnell und hektisch reich werden über Nacht.
Ja, ist gefährlich. Ist echt gefährlich.
Umso schöner, sowas zu hören von jemandem, der schon so lange unterwegs ist, mit ganz vielen Stars zu tun hatte, mit ganz vielen Brands zu tun hatte, Budgets verwaltet, weltweit unterwegs ist, der dann irgendwie trotzdem so bodenständig ist und dann irgendwie sich auf das Wesentliche besinnt. AK, vielen Dank, dass du mein Gast warst.
Ja, es ist schön hier zu sein. Dankeschön.
Es war mir eine sehr große Freude.
Vielen Dank.
Und war auch eine Herzensangelegenheit für mich, dass du hergekommen bist.
Freut mich sehr.
Bin sehr dankbar, dass du den Weg auf dich genommen hast. Und bin gespannt, was du noch so alles reißen wirst, was ich so beobachten werde oder wir. Auf jeden Fall für diejenigen, die ihm noch nicht folgen oder die ihn nicht kennen, AKAY auf den sozialen Medien.
Ja.
Das ist ein Unternehmer, ein Mensch mit Herz, ja, der Werte hat, die er auch vertritt, die er nicht verkauft für Geld. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, ihm zu folgen auf seinem weiteren Lebensweg.
Danke für die lieben Worte und nur das Beste auch für dich und alles Liebe an alle, die gerade zuschauen und zuhören.
Danke dir.